auch nicht alle Tage.
Hä? Ich will mein Deo nachlassen.
Oh, das ist schlecht.
So, dass wir Abstand haben.
Aber wieso hast du auch den Pulli an?
Du also, hättest warum nutzt man Deo?
Weil ich im Kränkeln bin ein bisschen. Okay. Nutzt du kein Deo?
Nee.
Ah, du hast erzählt, du duschst lieber öfter.
Genau, ich dusche 3-4 Mal am Tag, wenn es sein muss, aber
was?
Ich nutze kein Deo. Ich hasse Deo wie die Pest.
Ich habe so ein Deo-Roller, auch nur Aluminium und so, ganz Bio. Ganz aber Bio. Irgendwie
das schockt mich gerade.
Kannst du einfach Knoblauch nehmen. Auch Bio. Riechst du den Schweiß auch nicht mehr?
Ja, ja, voll die gute Idee.
Aber ich mag tatsächlich kein Deo, ich dusche mich lieber häufiger.
Mhm. Verstehe ich voll.
Aber 4-mal am Tag, da hat man doch keinen Bock drauf.
Wenn man gerne duscht, schon.
Boah,
also nein, so also gerne dusche ich nicht. Es kommt drauf an. Im Sommer natürlich häufiger, wenn ich dann durchgeschwitzt bin und so, dann springe ich mal kurz durch. Aber kommt immer drauf an. Ich mag es zum Beispiel nicht, oder eigentlich ungeduscht ins Bett zu gehen, und ich mag es auch nicht, nach dem aufzustehen und ungeduscht in den Tag zu gehen. Also am liebsten würde ich morgens und abends sowieso, und dann kommt dann noch Sport oder irgendwas anderes dazwischen, dann kann das schon mal häufiger werden.
Wild.
Voll gut.
Ja, und damit herzlich willkommen nach dieser kurzen Ausführung über das Thema Deo. Sollte ich es benutzen oder nicht? Stellt selber damit an, was ihr machen wollt.
Teils entscheidend vielleicht.
Vielleicht, nee. Aber das gehen wir hier jetzt mal nicht so weiter. Tim, schön, dass du da bist.
Danke,
mal
wieder. Jan.
Und unser besonderer Gast ist heute Rudi. Moin,
ja,
Rudi.
Moin.
Und Rudi, was geht bei dir gerade so im Leben? Wie war deine Woche? Erzähl mal ein bisschen.
Ja, die Woche war doch sehr voll, also relativ viel zu tun auf der Arbeit, und ich bin gerade in der Prüfungsvorbereitung für eine Prüfung, also viel Lernen und Haushalt und alles, was so dazugehört im Leben. Genau, aber ich kann mich nicht beklagen, geht so weiter, recht gut.
Nice.
Wunderbar.
Wir haben, nein Tim, ich muss dich noch fragen, was ging bei dir eigentlich so die Woche?
Ich habe frei gehabt. Ich habe jetzt 2 Wochen Stillstand gehabt, nice. Nach ziemlich vollen Semesterferien.
Mhm.
Hab einfach ausgeschlafen, gekocht, Haushalt gemacht, paar Aufgaben nebenbei, die so langfristig anstanden, aber ich habe sehr genossen tatsächlich. Nice. War leider ein bisschen angeschlagen, also ich war nicht viel aktiv.
Hast du dieses Latein-Ding dann jetzt durch?
Den ersten Kurs ja, aber ich mache jetzt im Semester noch Latein komplett.
Alter, krass.
Ich durch.
Mein Beileid. Kann man das sagen bei Latein?
Ja, kann man.
Ich finde das aber anstrengend. Ja,
aber ich finde Latein cool. Also ich hatte auch 5 Jahre Latein und Leistungskurs. Ich habe das große Latinum tatsächlich. Als neben Fun Fact, was mir komplett gar nichts bringt. Aber ich bin schon, ich glaube mittlerweile ist Tim da besser drin in der Materie als ich, weil ich schon jahrelang raus bin.
Also ich hatte 4 Jahre Französisch.
Boah, wunderschöne Sprache auch.
Okay, da sind wir unterschiedlicher Meinung. Ich kann noch 2 Sätze und das war's, glaube ich.
Magst du allgemein keine Sprachen?
Nee, ich bin nicht so der Sprachentyp. Ich bin tatsächlich nicht sprachbegabt.
Bei mir ist halt genau andersrum.
Ich liebe auch Latein.
Viel mehr into Sprachen als Naturwissenschaften oder so.
Ja, Naturwissenschaften. Bei mir ist so viel Logik, sowas alles. Ne? Das mag ich. Technische Sachen würde ich wahrscheinlich auch spannend finden. Aber Sprachen ist überhaupt nicht meins. Meine Schwester Lina, ihr kennt die ja. Die ist, ich würde sagen, sprachbegabt, die ist unglaublich.
Die muss.
Ja, die muss, aber die hat auch Spaß dran, ne? Und ich denke, ne, boah, wenn ich noch Sprache lernen müsste, das wäre schon schwierig. Mittlerweile denke ich mal zwischendurch, ja, Russisch lernen wäre gar nicht verkehrt, weil ich viel Kontakt mit Ukrainern habe. Und dann ist es mir doch zu anstrengend.
Boah, ich kenne das, ich lerne Latein gerade fürs Studium. Ich habe mein Leben lang immer nur Englisch gelernt, weißt du, wird langsam fließend da drinne. Und dann spricht jemand Russisch mit mir und sagt, was, du kannst kein Russisch, du musst doch Russisch können. Und ich denke, ja, frag irgendwas anderes auf Englisch und ich bin voll dabei.
Ja,
das ist aber der Kulturkreis, ne?
Das ist auch so ein Ding mit Russisch. Angie und ich hatten das so, dass wir immer mehr gemerkt haben, dass es uns aktiv stört, dass unsere Eltern das nicht beigebracht haben. Es wäre so praktisch.
Ja, es hätte fließend sein können.
Stell dir vor, die hätten
jetzt
so smooth als Kind so beigebracht.
Ja. Mhm.
Wie praktisch wäre das jetzt, Russisch zu können? Ja, aber jetzt zu lernen, boah.
Also ich glaube, wenn mich jemand jetzt für 6 Monate irgendwo in eine russische Bubble stecken würde, da würde ich das, glaube ich, relativ schnell lernen. So, weil die Sprache, die ganze Tonart, einige Worte, Vokabeln, das ist ja schon bekannt, das ist jetzt nicht ganz Fremdes. Und als ganz kleines Kind habe ich ja auch Russisch gesprochen. Ich habe es dann einfach irgendwann vergessen, weil nicht mehr praktiziert.
Mhm.
Da würde ich schnell lernen, aber...
Wann kamst du nach Deutschland?
Da war ich 2,5. 88 war das. Naja, und jetzt weigere ich mich, in eine russische Bubble zu gehen. So, von daher
ist das davon haben wir auch schon genug.
Es ist etwas utopisch, jetzt Russisch zu lernen, gerade für mich.
Hier, klick, das ist die Lösung. Er sagt, 6 Monate in einer russischen Blase sein, um es zu lernen. Aufenthaltssemester in Russland, Tim. Auf geht's.
Boah, meinst du?
Danach kommen wir zurück und sind waschechte Russen.
Also ich sag mal so, wenn ich jetzt über Russland nachdenke, Essen ja, Sprache nein. So, Essen nehme ich gerne an, Sprache brauche ich nicht. Da habe ich andere Sprachen, die ich gerade aktiv lerne.
Es war auch letztens wieder so eine Klischeesituation. Ich war bei meiner Oma, ich hatte Hunger, ich habe noch kein Mittag gegessen. Dann hat sie mir, für mich alleine, zwei große Teller gebracht. Da waren zusammengezählt 4 oder 5 verschiedene Gerichte drauf. Ich bin geplatzt.
Ja. Also was ich ganz cool finde, ist dort, dass es warme Küche am Morgen gibt, ne?
Das finde ich gar nicht
cool. Oh, das finde ich richtig Hammer. Deswegen mag ich auch so englisches Frühstück, ne? So Baked Beans und so.
Aber könntet ihr das morgens aufstehen und direkt so euch eine Pizza reinpfeifen?
Ja,
oder Plov oder so?
Na klar.
Frühstück muss Frühstück sein.
Ja, nee, ich kann voll. Warme Mahlzeit könnte ich morgens anfangen und abends aufhören, kein Problem.
Ja, ich liebe Frühstück zwar, aber ich brauche so dieses Französische, so, weißt du, Gebäck und ein bisschen was Süßes und vielleicht ein paar frische Tomaten oder so.
Ja.
Das ist so meins.
Ja, das ist auch nett, aber ganz ehrlich, wenn es da irgendwie was Warmes gibt, dann habe ich meinen Favoriten, klar.
Ja, und damit die Überleitung zu unserem Thema vom warmen Gebäck. Wir wollen ja heute über geistliche Leiterschaft mit dir sprechen, Rudi.
Ja.
Würdest du sagen, die Überleitung ist gelungen?
Ja.
Voll, das ist ein guter Zusammenhang
gefasst. Danke.
Aber ich wollte mir was erdreisten, wenn ich darf.
Ja, mach mal.
Und zwar wollte ich, bevor wir jetzt über geistliche Leiterschaft sprechen, ein geistliches Thema, noch über ein materielles oder physisches Thema sprechen. Und zwar hatten wir vor 2 Wochen einen Podcast über das Ende der Rastlosigkeit. Wie komme ich zur Ruhe? Wie verteile ich meinen Alltag, sodass die Aufgaben mich nicht überfordern? Was sind praktische Tipps? Und du scheinst für mich ein sehr praktischer Typ zu sein. Wenn du jetzt so spontan gefragt wirst, wir haben dich nicht darauf vorbereitet, hast du Dinge, die du im Alltag tust, Routinen oder Lifehacks oder Tipps, die du machst, um deinen Alltag zu entschleunigen oder produktiver zu gestalten? Hast du da irgendwas, was du uns weitergeben kannst? Weil ich glaube, die Folge kam gut an vor 2 Wochen und vielleicht kann man das ja so ein bisschen weiterspinnen.
Und Rudi kann man auch gut fragen, weil bei ihm ist das Potenzial für Rastlosigkeit gegeben. Der Mann hat viel um die Ohren.
Richtig, genau. Ich habe viel um die Ohren. Es hat aber nicht nur was mit den Aufgaben zu tun, die ich habe, sondern auch in Anführungsstrichen mit einer möglichen Diagnose. Also ich habe wahrscheinlich, höchstwahrscheinlich ADHS und auch so die Rastlosigkeit kommt auch ein Stück weit daher. Mhm. Ich habe keine ganz festen Routinen im Alltag oder wenige, weil mir das unglaublich schwerfällt. Von der Persönlichkeitsstruktur passt das einfach nicht. Was ich aber sehr, sehr gerne mache, um zur Ruhe zu kommen, das ist tatsächlich Kanufahren. Mhm. Also gerade im Winter auch Kanufahren für so ein Wochenende, schon länger nicht gemacht. Aber da kommt man zur Ruhe. Das ist so ein Entschleunigtsein. Ne? Also wirklich eine Entschleunigung. Stimmt. Ich laufe gerne. Das ist ganz cool. Zurzeit kann ich nicht so lange laufen. Das ist das Problem. Also da habe ich nicht so viel von, um zur Ruhe zu kommen. Was einen für mich relativ coolen Effekt hat, einen sehr starken Effekt und gar nicht so viel Zeit erfordert im Tag, ist Eisbaden. Mhm. Eisbaden, das ist ja gerade so ein Modetrend geworden, ein Stück weit. Allgemein mochte ich immer schon kaltes Wasser und eher Kälte. Aber beim Eisbaden wird ungefähr genauso viel oder noch mehr Dopamin freigesetzt, wie zum Beispiel beim Kokain konsumieren.
Echt?
Und das hat aber einen länger anhaltenden Effekt.
So, heftig.
Und
heftig,
wenn du dann morgens für 3 Minuten in so eine Eistonne springst, ne, wo du dann 10 cm Eisschicht aufprügelst und dann 3 Minuten da drin sitzt, das hat einen richtig coolen Effekt für den Tag. Also wenn ihr die Möglichkeit habt, probiert das ruhig mal aus. Genau. Aber sonst habe ich nicht so viele Routinen. Ich glaube aber, wir haben zwar in der Bibel kein biblisches Gebot im Sinne von, wir müssen jetzt den Sabbat einhalten. Zumindest verstehe ich die Bibel so. Aber das ist ein Prinzip Gottes, das wir nutzen sollten, weil es einfach für uns Menschen gut ist. Es gab ja auch Bestrebungen mal von einer 7-Tage-Woche zu einer 10-Tages-Woche zu gehen, einfach damit man mehr Arbeitstage hat, weniger Wochenende. Und das funktioniert nicht. Und der Koma, der das Buch geschrieben hat, Ende der Rastlosigkeit, der sagt, das ist so, als würde man das Universum gegen den Strich bürsten. Ne? So, und tatsächlich glaube ich, dass das in der Schöpfungsordnung, in der Art und Weise, wie Gott uns Menschen geschaffen hat, schon ganz viel Gutes drin steckt oder ja alles Gute drin steckt. Und deswegen ist so dieser Sabbat oder dieser eine Tag zur Ruhe kommen, wie auch immer man das gestaltet, das ist ja auch bei Menschen unterschiedlich, ist der aber sehr wertvoll. Für manche ist es hingehen, sich mit Freunden und Familie treffen, um so aufzutanken. Andere brauchen einfach so 1-2 Stunden in Abgeschiedenheit irgendwo spazieren gehen im Wald. Da gibt es ganz unterschiedliche Möglichkeiten, aber bewusst zur Ruhe kommen, das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt und das regelmäßig.
Vielen Dank.
Ja, gerne.
Ist sehr spannend, in diese Praktiken von anderen einzutauchen, wortwörtlich eintauchen mit der Eistonne. Machst du dann so einen Eisklotz rein, wenn du im Sommer, oder schaffst du es im Sommer?
Ja, ich habe es jetzt im Sommer nicht gemacht, weil so unsere Eistonne, die ist gerade ein bisschen, weil der Deckel noch nicht drauf ist, das Wasser ist gekippt und nicht so schön. Ah, im Winter haben wir das gemacht und da ist es einfach gefroren. Da ist morgens jemand reingesprungen, dann war es so kalt, dann hatten wir abends wieder da 10 Zentimeter richtig starke Eisschicht. Und das haben tatsächlich meine Söhne auch und der Colin, wir haben das alle gemeinsam gemacht, ne?
Cool. Natürlich.
Und im Winter haben wir das, also im Januar hauptsächlich gemacht, Dezember, Januar, wo es so richtig kalt war, da war das echt nett. Und für den Sommer ist es ein bisschen schwieriger, weil das Wasser halt kalt sein muss. Hm. Da überlege ich aber tatsächlich eine Eistonne zu kaufen, die dann so ein kleines Gerät hat, dass das Wasser auch auf eine Temperatur runterkühlt, wie du es haben willst, selbst bei 30 Grad draußen. Mhm. Und dann kannst du halt auch 2 Grad kaltes Wasser haben im Sommer, wenn es draußen richtig schön warm ist.
Stark. Okay, damit passe ich zurück zu dir, Jan.
Gefangen. Danke. Ja, genau. Wir wollen heute über das Thema geistliche Leiterschaft sprechen. Ich glaube, ein sehr wichtiges Thema. Und ich glaube, wir haben auch so ein paar Fragen so in den verschiedenen Bereichen. Aber vielleicht erstmal ganz allgemein, Rudi, was kann man denn darunter verstehen oder woran denkst du bei dem Thema?
Ja, was kann man darunter verstehen? Also geistliche Leiterschaft ist im Prinzip ein Riesenthema. Da wurden unzählige Bücher geschrieben und Leiterschaft als solches finde ich spannend, weil es ganz verschiedene Facetten hat. Und was ich unter geistlicher Leiterschaft verstehe, ist erstmal Leiterschaft, Leitung, Führungsqualität. Und das aber auf Grundlage biblischer Prinzipien und biblischer Werte. Das ist für mich geistliche Leiterschaft.
Ja. Übrigens, richtig cool, wo du jetzt sagst, also nicht so einfach, keine Ahnung, wie kann ich ein cooler Chef sein, sondern im Sinne von auf biblischen Prinzipien. Heute tatsächlich, ist mal wieder witzig, ist Führung. Ratet mal, worüber ich heute in meiner stillen Zeit gelesen habe. Über geistliche Leiterschaft.
Hm. Oh,
ich
wo warst du?
Ich lese den ersten Petrusbrief und dann habe ich einen Einschub gemacht, die Tage habe den Kolosserbrief durchgelesen. Und vorher habe ich bei 4 geendet, das heißt, heute war das letzte Kapitel, 1. Petrus 5. Und heute Morgen, bevor ich zur Gemeinde gefahren bin, lese ich das und das Kapitel geht dann ja los mit, ja, noch ein Wort an die Ältesten und. Und dann geht es darum, ne, seid keine Herren, seid Vorbilder. Mhm. Richtig cool wieder, wie Gott das geführt hat.
Passt. So,
perfekt auf den Tag.
Ja.
Hammer.
Genau, wobei Leiterschaft für mich nicht bedeutet Chef sein. Ne? Also
ja.
Ich glaube, Leiterschaft ist nicht gebunden an einen Titel oder an ein Amt, sondern Leiterschaft lebe ich als Persönlichkeit. Und bin da nicht abhängig von einem Amt oder einem Titel, den ich dann tragen muss.
Ich glaube auch, also das ist jedenfalls bei mir so, da kann ich nur von mir sprechen, dass Leiterschaft und geistliche Leiterschaft so ein typisches Thema ist, wo ich so vorgefertigte Sachen im Kopf hatte oder Meinungen oder Vorstellungen und immer wieder mich korrigieren lassen musste. Zum Beispiel denke ich, oder war das bei mir so mittlerweile nicht mehr, dass ich bei Leiterschaft als erstes an Autorität, Vorgehen, Delegieren und sowas gedacht habe, auch im Gemeindebereich, auch wenn es natürlich nicht so herrschaftsmäßig, ne? Aber trotzdem so irgendwie an dieses, wow, er ist der Leiter. Aber ich habe irgendwie sehr spät an Dienen gedacht, an dienende Leiterschaft. Und je mehr man sich mit dem Thema beschäftigt, darüber nachdenkt, Sachen liest, in die Bibel schaut, desto mehr merkt man, also eigentlich ist es komplett anders, so auf Platz 1 oder so, müsste irgendwie erstmal das mit dem Dienen kommen, ne?
Ja, Dienen ist ein ganz, ganz wichtiger Faktor und es macht Leiterschaft authentisch.
Mhm.
Und es macht den Leiter auch in dem Sinne attraktiv, ihm zu folgen. So, wenn das jemand ist, der autoritär von oben herab mit Macht versucht, Dinge durchzudrücken, ja, dann mache ich vielleicht Dinge aus Angst oder so oder aus was auch immer. Aber letztendlich werde ich nicht bereit sein, ihm aus freien Stücken zu folgen. Und da ist Dienstbereitschaft und eine dienende Haltung ja ein ganz, ganz wichtiger Faktor.
Ja, weil das ist ja eigentlich auch das Ding bei einem Leiter. Er ist ja nicht irgendwie, wenn wir jetzt im Bild der Gemeinde denken oder im Bild der Herde, er ist ja ein Hirte sozusagen. Und ein Hirte ist ja jetzt nicht irgendwie ein Boss, der sagen kann, boah, nice, ich habe Schafe, jetzt können sich die Schafe um mich kümmern. Sondern das Einzige, was der Hirte ist, ist ja eigentlich einfach verantwortlich sein. Er ist ja eigentlich in der Position, er muss sich kümmern, dass die frisches Gras haben, dass die sich nicht verletzen, dass die Wasser haben und so weiter und so fort.
Mhm.
Und somit ist es, glaube ich, denke ich auch im Bereich der Gemeinde, im Bereich der Ehe und wo auch immer, dass der Leiter ist, das Haupt, die Verantwortung hat, wie auch immer, der hat im meisten auch vor allem vielleicht noch eine größere Verantwortung als andere, einfach zu dienen. und sich um die anderen zu kümmern. So, wisst ihr, was ich meine?
Mhm. Ja, ja, würde ich unterschreiben.
Ich habe dazu eine persönliche Erfahrung gemacht. Als ich 2020 ein Praktikum gemacht habe und da viel auf einer Baustelle war, habe ich genau beide Typen von Leiter erlebt. Und zwar einmal den, der Anweisungen gibt, der sagt, das und das muss bis dann fertig sein und los geht's. Und wir hatten gar nicht die Mittel, das zu tun oder gar nicht die nötige Anzahl von Männern, um das zu machen. Und er sagt trotzdem, ist mir egal, es ist dann fertig. Und der andere Leiter, mit dem ich mehr unterwegs war, der hat immer alles vorgezeigt und uns dann machen lassen. Also er hat, wenn ich uns sage, dann meine ich andere Jungs, die auch mit auf der Baustelle waren. Und er hat immer diese Aufgaben erklärt und rangeführt. Und auch immer, wenn er eigentlich was anderes gemacht hat, kam er zu uns, hat das einmal gezeigt und dann konnten wir es nachmachen. Also er war richtig bereit, uns sozusagen zu dienen, sich zu uns runterzuknien auf unsere Ebene, obwohl er uns ja die Aufgaben gibt. Und so hatten wir am Ende viel mehr geschafft am Ende des Tages, weil wir genau wussten, wie es lang geht und wir haben ihm vertraut. Wir konnten ihm folgen, weil wir wussten, er hat den Plan und er hat eben diesen Plan auch, ist bereit, ihn mit uns zu tun und nicht uns nur den Plan zu befehlen. Und als ich jetzt über dieses Thema nachgedacht habe, geistliche Leiterschaft, da habe ich auch sofort an solche Menschen gedacht, Menschen, die über einem stehen, Älteste, vielleicht auch Diakone, Kinderstundenleiter und so weiter, aber wo fängt denn jetzt Leiterschaft am kleinsten an? Das frage ich mich, vielleicht auch die Hörer, was ist die kleinste Art von geistlicher Leiterschaft?
Also ich glaube, erstmal ist jeder in gewisser Weise eher eine Form von Leiter oder beziehungsweise müsste bestimmte Dinge lernen, die für Leiterschaft wichtig sind. Und Leiterschaft beginnt immer dabei, sich selbst zu leiten. Also sich selbst zu strukturieren, seinem Leben ein Stück weit eine Richtung zu geben. So, und wenn ich nicht in der Lage bin, mein eigenes Leben zu strukturieren, vielleicht meinen Tagesablauf zu strukturieren, mir selber Ziele zu setzen, diszipliniert zu sein und so weiter, so viele verschiedene Facetten, die im Leben wichtig sind, dann werde ich das auch nicht auf eine Gruppe übertragen können, dann werde ich das auch nicht vorleben können. Also Leiterschaft fängt immer bei sich persönlich an. Und eine der wichtigsten Punkte, glaube ich, in Bezug auf geistliche Leiterschaft ist die Erkenntnis, dass ich nur in der Abhängigkeit zu Gott ein guter Leiter sein kann. Ne, sonst bin ich ein Leiter, der von oben herab arbeitet, vielleicht aber auch ein dienender Leiter in dem Sinne, aber ich werde immer in irgendeiner Weise eine übergeordnete Stellung einnehmen und diese vielleicht dann auch einfordern. Wenn mir aber bewusst ist, dass ich als geistlicher Leiter, ob das jetzt als Ältester in der Gemeinde ist oder in einem anderen Dienst innerhalb der Gemeinde oder vielleicht in einem Unternehmen, wo auch immer, wenn mir bewusst ist, dass ich nicht der Höchste bin, sondern dass ich selbst jemanden habe, der über mir steht und dem ich mich unterordnen muss, ich glaube, da beginnt das Verständnis von geistlicher Leiterschaft zu wissen, auch ich muss mich unterordnen und ich bin abhängig von jemandem. Und in dieser Abhängigkeit, glaube ich, kann ich als geistlicher Leiter einen gesunden, einen biblischen Einfluss auf eine Gruppe haben, die ich leiten darf.
In dieser Hinsicht finde ich das Wort Unterhirte tatsächlich sehr gewinnbringend. Weil wenn wir jetzt nochmal einfach das Paradebeispiel von Ältesten nehmen, da spricht man oft einfach von Ältesten und Pastoren und wie auch immer. Und irgendwann hat jemand, ich weiß nicht wann, vor ein paar Jahren oder keine Ahnung wann, das erste Mal das Wort Unterhirte gehört. Da dachte ich, boah, das ist so smart, weil das verändert direkt das Gesamtbild. Man denkt irgendwie nicht direkt, irgendwo bin ich hier und über mir ist dann vielleicht noch der jemand und dann ist da der Älteste, sondern es ist so direkt, da ist der Älteste und über ihm ist Gott. Und der Älteste ist auch nur ein Unterhirte, er ist nie der Hirte. Mhm. Ne? Finde ich voll wichtig, sich das irgendwie vor Augen zu halten, glaube ich. Mhm. Ja. Und was du eben sagtest, Tim, das finde ich auch sehr interessant. Wo fängt Leiterschaft in der kleinsten Dimension sozusagen an? Also wo ist irgendwie der Berührungspunkt für jeden im Alltag? Weil wenn wir jetzt eine Folge nur für Älteste machen würden, wäre es wahrscheinlich für die wenigsten vielleicht irgendwie interessant, weil das halt wenige sind. Mhm. Aber da ist es, wie du gerade richtig gesagt hast, Rudi, die Kunst, sich selbst zu leiten. Das finde ich so interessant. Es ist die kleinste, aber ich glaube auch die wichtigste Dimension.
Ja, genau. Also man fängt ja an, ein Leben in Eigenverantwortung zu leben. Und da sollte man in der Lage sein, und da wird es wichtig, in der Lage zu sein, sich selbst zu leiten, sich selbst zu strukturieren und so weiter. Wobei, selbst wenn wir eine Podcast-Folge machen würden, ja, wie muss ein Ältester sein in dem Sinne, wäre es trotzdem für alle interessant. Ich habe mir nämlich immer die Frage gestellt, warum werden bestimmte Qualifikationen von Ältesten gefordert? Nur damit die Gemeinde besser leiten können oder wie auch immer. Und das sind alle Dinge, die jetzt nicht, also die Qualifikationen, die jetzt nicht in erster Linie etwas mit der Aufgabe eines Leiters zu tun haben, außer Lehre jetzt vielleicht. Mhm. Sondern das sind alles Dinge, die als Vorbild gelten für die gesamte Gemeinde. Also ein Ältester soll so und so sein. Warum? Damit die Gemeinde sich an ihm orientieren kann. Mhm. Also letztendlich sollte sich jeder Christ hinsetzen und gucken, wie soll ein Ältester sein, weil das ist das Vorbild, dem ich folgen kann.
Stimmt.
Ja. Weil die Qualifikationen, die haben ja nicht konkret mit der Aufgabe selbst zu tun, außer Lehre halt, Lehre schon, aber dem Haus gut vorstehen und verschiedene andere Dinge. Ne? Kein Säufer sein und so. Ob ich jetzt kein Säufer bin, hat ja erstmal nichts damit zu tun, ob ich ein guter Leiter bin. Mhm. Aber es geht um das Vorbild. Ne? In dem Sinne sind die Qualifikationen für Ältesten eigentlich die Qualifikation oder das Ziel für jeden in der Gemeinde, so sollte ich mein Leben gestalten.
Ja. Es gibt diesen unterschwelligen Ton, diese unterschwellige These, die ich schon ab und zu gehört habe. Ich weiß nicht, ob auf Gemeindeebene oder auf Gesellschaftsebene, aber man sagt, Männer werden insgesamt passiver und reißen sich weniger um Verantwortung. Und es ist aber so, dass Leiterschaft sich ja viel auf eben männliche Personen bezieht, also dass Männer eben diese Leiterschaften übernehmen sollen. Wie schafft man es jetzt als Mann, diese Leiterschaft anzugehen? Sollte man sie aktiv suchen? Sollte man warten, dass sie zu einem kommt? Wie löst man diese Spannung auf? Oder wie wird man aktiv?
Ja, eine sehr spannende Frage. Da habe ich gerade, wir hatten gestern ein Mitarbeitergespräch bei mir auf der Arbeit, weil wir für einen Bereich bei mir auf der Arbeit eine Teamleitung einsetzen wollen, wo wir genau darüber gesprochen haben. Ja, ich glaube schon, dass man jemanden nicht gegen seinen Willen in Leiterschaft einsetzen kann. Also es muss schon auch irgendwie ein Wunsch da sein, jetzt nicht unbedingt leiten zu wollen, nicht unbedingt bestimmen zu wollen, in Anführungsstrichen, aber eine gesunde Form von, ich möchte auf bestimmte Prozesse Einfluss nehmen, ich möchte mitgestalten in irgendeiner Weise und die Bereitschaft dazu, die muss gegeben sein. Paulus sagt ja auch, wer das Ältestenamt begehrt, der begehrt ein gutes Amt. Also in irgendeiner Form, jetzt nicht im ungesunden, unbiblischen Sinne, ist das Begehren eines bestimmten Amtes ja, ein Stück weit Voraussetzung. Weil ich glaube, wenn jemand auf keinen Fall Leiter sein will und sich mit Händen und Füßen sträubt, der wird auch kein Leiter werden, weil er sich in diese Rolle nicht einfinden wird. Wenn wir zum Beispiel bei Mose gucken, also wenn ich jetzt die Geschichte von Mose lese, so seine ganze Entwicklung, er hat ja eine unglaublich gute Ausbildung gehabt. So die beste damals, die irgendein Israelit wahrscheinlich haben konnte, wollte dann auch Einfluss nehmen und in die ganze Situation hinein und handeln und aktiv werden, hat das aber mit seinen eigenen Methoden gemacht. Da hat Gott gesagt, weißt du was, komm, wir machen mal Pause, ne? 40 Jahre Wüste und hat ihn so ein bisschen geerdet und als Gott ihn dann berufen hat, hat Mose sich doch geweigert ein Stück weit anfangs und hatte Bedenken. Und wenn man dann die Geschichte aber weiterliest, hat Mose diese Rolle angenommen und sich nicht permanent gewehrt. Also ich glaube, dann irgendwann diesen Punkt zu haben, ja, ich nehme diese Rolle an und ich gehe diesen Weg und ich identifiziere mich auch als Leiter einer Gruppe. Das ist ganz, ganz wichtig. Hier muss man aber dazu sagen, als Leiter steht man häufig in der Gefahr, dann was Besseres von sich zu denken. So, ich bin besser als die anderen. Aber als Leiter sind wir nicht besser. Wir sind genauso Menschen wie alle anderen auch, auch innerhalb der Gemeinde. Wir sind nicht wichtiger oder wertvoller oder so. Wir haben einfach eine andere Rolle, in dieser Rolle einfach auch eine andere Funktion, eine andere Verantwortung vielleicht auch. Aber das heißt nicht, dass wir besser sind oder wichtiger oder was auch immer.
Ne? Ja. Das war jetzt zu aktiver Leiterschaft. Es gibt ja auch passive Rollen, wie zum Beispiel die eines Ehemannes. Du heiratest und kommst automatisch in diese Position des geistlichen Leiters der Familie. Darüber kommen wir bestimmt noch ins Gespräch. Ich hatte gerade noch einen Gedanken zu aktiver Leiterschaft. Wenn man jetzt gefragt wird für ein Leiteramt, dann denke ich mal, sind wir uns einig, man sollte nicht sofort Ja sagen, wenn man gar nicht möchte. Aber man sollte sich ja schon ernsthaft damit befassen, ist dieses Amt etwas für mich? Ist das dran für mich? Und warum sehen Leute das in mir? Und wie geht man das jetzt an? Also man betet bestimmt drüber und redet mit Leuten. Aber was ist, wenn so ein Spannungsfeld ist von, ich möchte das gar nicht, aber alle sehen das in mir? Wie kann man das irgendwie auflösen?
Ja, ich glaube, da ist es ganz, ganz wichtig, dass man in der Situation nicht voreilig eine Entscheidung trifft, erstens, und dass man auch nicht eine Entscheidung trifft, um anderen einen Gefallen zu tun. Weil Leiterschaft hat für mich ganz viel mit Berufung zu tun. Und gerade als Leiter wirst du mit Situationen konfrontiert werden, die nicht einfach sind, wo du vielleicht irgendwelche Anwürfe bekommst, irgendwelche Kritik, was auch immer, wo Situationen vielleicht überhaupt nicht gut laufen, die echt viel Leid auslösen, auch in deinem persönlichen Leben. Und wenn du das nur getan hast, um jemand anders einen Gefallen zu tun, dann ist es irgendwann aufgebraucht. Und dann ist es nicht mehr tragfähig, dann wirst du das Handtuch werfen. Mhm. Wenn du das aber aus einem Bewusstsein machst, Gott hat dich in diese Situation gestellt, Gott hat dich berufen, dann wirst du auch daraus deine Kraft, deine Sicherheit ziehen und auch Motivation weiterzumachen in Situationen, wo es schwer ist. Von daher muss es für einen persönlich sehr, sehr klar sein. Mhm. Ja, und ich glaube, dass wenn Gott einen beruft, dass er nicht unterschiedliche Signale senden wird. Er wird nicht an Gruppe A das Signal senden, das ist der Weg, und dann Person B, nee, das ist nicht der Weg. Es kann aber sein, dass einfach Themen da sind, die einfach für diese Unsicherheit sorgen, und dann sollte man sich da nochmal die Zeit nehmen, um Klarheit darüber zu bekommen, woher kommen diese Bedenken, woher kommen diese Sorgen. Manchmal ist es vielleicht auch Unwissenheit, manchmal sind es Missverständnisse, die dann im Raum stehen und so weiter. Aber man sollte nicht vorschnell eine Entscheidung treffen, und Entscheidungsprozesse selbst sind bei jedem unterschiedlich. Manche brauchen viel Zeit. Ich bin ein Typ, ich brauche eigentlich nicht so viel Zeit, um eine Entscheidung zu treffen.
Weil, Rudi, deine Begründung, wichtige Entscheidungen?
Ja, nicht so viel Zeit brauchen. Ne? So,
also, verstehe ich immer nicht, aber sagt er mal.
Ja, also das, aber das ist so. Ja, es ist einfach, das ist bei mir so tatsächlich, dass ich für wichtige Entscheidungen nicht ganz so viel Zeit brauche. Aber man muss sich einfach bewusst damit auseinandersetzen, auch mit den Konsequenzen. Was bedeutet das für mich persönlich? Was bedeutet das für meine Familie? Was bedeutet das für die Gruppe, die ich anleiten darf? Ne? Weil Leitung schon auch mit viel Verantwortung einhergeht.
Ja.
Ich glaube, das ist auch das Wichtigste, dass du weißt, dass Gott dich in dieser Position haben will. Und wie Rudi schon gesagt hat, es wird wahrscheinlich nie so sein, dass Gott unterschiedliche Signale an unterschiedliche Gruppen sendet. Das heißt, wenn Gott jetzt der Gemeinde aufs Herz legt, der ist für das und das, ne? Den will ich da haben. Und du wirst jetzt gefragt und hast da aber irgendwie nicht so Bock drauf, oder nicht Bock, sondern du denkst, boah, weiß ich gar nicht, das bin ich doch gar nicht. Ich kann mir einfach vorstellen, dass du es später siehst, aber dass man es mit der Zeit irgendwo erkennt, denke ich. Und das ist irgendwie auch dieses Spannungsfeld, finde ich, bei Leiterschaft. Es ist einerseits, was ihr schon so angeteasert habt, irgendwo dieses gute Begehren, so dieses, ich will Einfluss nehmen, oder vielleicht ich merke, dass Gott mich da gebraucht, aber gleichzeitig auch nicht dieses, boah, ich will unbedingt leiten. Ich will, keine Ahnung, lass mich irgendwo leiten, lass mich irgendwo wichtig sein, wo man mich sieht, wo man sieht, da bin ich verantwortlich. Weil da sagt zum Beispiel Oswald Sanders, das finde ich interessant, derjenige, der bestrebt ist zu leiten, ist als Leiter schon disqualifiziert. Und er führt aus, dass du es einerseits durch den äußeren Druck der Situation wirst, und andererseits, und das ist natürlich genauso oder noch wichtiger, durch die Führung des Heiligen Geistes, dass Gott dir sagt, da sollst du hin. Deswegen finde ich, ist das Beispiel, was du gebracht hast mit Mose, auch so gut, weil ich finde, bei Mose sieht man beides. Absolut der äußere Druck, da ist ein ganzes Volk, das ist in Ägypten, und die brauchen jetzt einen Leiter. Und man merkt auch, dass Mose sich da eigentlich gar nicht so sieht. Dieser äußere Druck ist da. Und gleichzeitig ist aber auch diese persönliche Bestätigung von Gott da. Da natürlich sogar in besonderer Form, weil Gott ihm selber direkt sagt, du sollst das machen, ne?
Ja, ja, genau. Und das, was du meinst, dieses, dass Menschen so mit aller Macht versuchen, irgendwie ein Leitungsamt, eine Position zu bekommen, wenn man da genauer hinschaut, und das habe ich in vielen Einrichtungen, in denen ich gearbeitet habe, erlebt, da gab es immer wieder Personen, die so mit echter Vehemenz versucht haben, irgendeine Leitungsposition zu bekommen. Das waren meist von außen bewertet, ja, meine subjektive Wahrnehmung, sehr, sehr egoistische Motive. Ne? Da ging es darum, ich will was Besseres sein, ich will eine Stellung haben. Und in den Fällen ist es meistens auch schiefgegangen, also es ist nicht gut gelaufen. Und das meint die Bibel nicht, und das meint Paulus nicht, wenn er sagt, wer ein Ältestenamt begehrt, der begehrt ein gutes Amt in dem Sinne. Ne? Also das ist nicht gemeint hier, wenn Paulus von Begehren spricht. Aber da wird es schräg, und da gebe ich dir vollkommen recht, wenn dann jemand mit aller Macht versucht, irgendwie ein Amt, einen Titel zu bekommen, um darüber dann Einfluss üben zu können, Dann wird es schräg und dann sollte man sehr, sehr gut hingucken. Genau. Und dann nochmal zu dem Entscheidungsprozess. Ich habe ja gesagt, Gott wird nicht unterschiedlichen Personen unterschiedliche Signale senden. Was wir für uns aber immer klar haben müssen, wir sind Menschen, wir machen Fehler, wir sind nicht perfekt und es kann auch zu Fehlinterpretationen kommen. Also dass Gruppe A zum Beispiel sagt, ja, das ist so und so und Gruppe A aber komplett falsch liegt.
Ja.
Ne? Kann auch sein, muss nicht, kann auch sein. Also wir sind fehlbar und das dürfen wir in diesem ganzen Prozess einfach auch nicht vergessen. Nur weil irgendjemand etwas sieht und irgendetwas macht oder von mir hält, heißt das nicht, dass es automatisch richtig ist. Mhm. Wobei Menschen, gerade von Gott beauftragte Menschen, ob das jetzt Leiter sind in der Gemeinde und so weiter, schon einen entscheidenden Einfluss haben können. Also einer, zum Beispiel mein Jugendleiter, hatte auf mein Leben einen sehr, sehr entscheidenden Einfluss, weil er hat etwas in mir gesehen, was keiner zu dem Zeitpunkt gesehen hat. Oder keiner getraut hat, das zu sagen, aber er hat gesagt, Rudi, werd Erzieher, ne? Du kannst mit Menschen arbeiten, du hast dies und jenes, hat so ein paar Dinge genannt, wo ich selber noch nie drüber nachgedacht habe und dachte, okay, ich habe das so mitgenommen. Und als ich dann entschieden habe, diesen Weg zu gehen, eine Ausbildung anzufangen, dann haben das ganz viele in meinem Umfeld überhaupt nicht verstanden, weil es damals gab es kaum männliche Pädagogen. Das war etwas völlig Komisches. Aber er hat etwas gesehen in mir, was ich selbst zu dem Zeitpunkt noch nicht gesehen habe. Und ich glaube, dass einiges von dem, was er damals gesehen hat, sich bestätigt hat. Und ich mittlerweile ganz andere Rückmeldungen bekomme. Und das ist auch ein spannender Prozess gewesen, weil ich habe mich da nie drin gesehen. Und so kann das auch bei Leiterschaft sein, dass man in jemanden einen Leiter sieht. Und ich habe das tatsächlich, wenn ich jetzt in unsere Gemeinde gucke, damals bei einem jungen, mittlerweile ja ein erwachsener, reifer Mann, aber den habe ich gesehen aus der Jugendgruppe. Ne? Und ich habe gesehen, das ist ein Leiter, weil der eine natürliche Autorität mitbringt. Der kam in eine Gruppe rein und automatisch hat sich die Gruppe nach ihm ausgerichtet und gefragt, was macht er jetzt? Und sich an ihm orientiert. Also der hat eine gewisse natürliche Autorität mitgebracht und er ist heute auch ein Leiter bei uns in der Gemeinde. Und das war spannend zu sehen, wie man vielleicht schon in ganz frühen Jahren auch erkennt, okay, da bringt jemand Potenzial mit.
Ja. Wie war denn, also du warst ja, wie du gerade schon gesagt hast, Erzieher für Wohngruppen, richtig?
Ja, ich bin immer noch Erzieher und habe den größten Teil meiner beruflichen Laufbahn in Wohngruppen gearbeitet.
Genau. Und dann warst du aber auch langjähriger Jugendleiter.
Ja.
Wie war denn dein Prozess des Jugendleiterwerdens und was hast du da gelernt, wie hast du da Leiterschaft gelebt, wenn du jetzt zurückblickst und Revue passieren lässt?
Boah, das ist eine gute Frage. Also der Prozess zur Leiterschaft hin war ein recht kurz, also zur Jugendleiterschaft war ein recht kurzer. Ich wollte schon viel, viel früher in die Jugendarbeit rein, als ich tatsächlich Jugendleiter geworden bin. Also der Prozess, dieses in der Jugend mitarbeiten und mitgestalten wollen, der begann damals schon 2003, 2004 ungefähr. Und da hatte ich mit meinem alten Jugendleiter gesprochen und er sagte, Rudi, das ist nicht dran für dich, da sehe ich dich nicht. Es war übrigens auch der, der gesagt hat, werd Erzieher. Und ich habe das damals nicht ganz verstanden und er hat mir erklärt, sagte Rudi, dein Bruder ist schon im Leitungsteam der Jugend. Ne? Zwei Brüder wollte er nicht im Leitungsteam haben. Mhm. Er hatte da nicht so gute Erfahrungen mitgemacht scheinbar. Das ist der eine Punkt. Und der andere Punkt war, du bist jetzt im SB-Camp, konzentriere dich auf das SB-Camp.
Ach so.
Und dann war das Thema für mich vorbei, Jugendarbeit. Und dann haben Steffi und ich geheiratet. Wir sind nach Detmold gegangen.
Gute Stadt?
Ja, für Leute, die Städte mögen, ja, aber ich möchte da nicht mehr leben. Also ist mir schon zu groß, also von der Stadt her. Ne? Also wir waren dann in Detmold und zeitgleich, als ich nach Detmold gegangen bin, ich habe dann eine Arbeitsstelle bekommen. Steffi hat auch in Detmold gearbeitet, die ist dann später dazugezogen, nachdem wir geheiratet haben. Zu dem Zeitpunkt ist auch der Jugendleiter in Esbekamp damals nach Detmold gegangen und dann entstand hier eine gewisse Art von Vakuum. Also es war noch das Mitarbeiterteam da, es war aber kein Leiter da und gab dann eine gewisse Unsicherheit. Es waren dann Personen, die zwischenzeitlich hier dann mit ausgeholfen haben, zum Beispiel Gerd Riegel, unser Ältester, der war dann kurzzeitig da mit im Leitungsteam, hat dann mit angepackt. Er ist dann aber studieren gegangen wieder, also war er wieder nicht da. Und in diese Unsicherheit hinein, da wurde dieses Verlangen und dieser Wunsch, hey, ich möchte da mitarbeiten, ich möchte da mithelfen, wieder größer. Und dann sind wir ganz bewusst von Detmold nach Esbekamp gekommen, mit dem Ziel, hier in die Jugendarbeit einzusteigen. So, und dann sind wir, beziehungsweise hauptsächlich ich, in die Jugendarbeit eingestiegen. Kurz nachdem wir hier in Espekamp angekommen sind, sind ja Tom und Ben geboren, da war Steffi mit den Kindern zu Hause und hat mir den Rücken freigehalten. Aber das war mein Prozess dann in Leiterschaft in der Jugend hinein. Und wenn ich heute auf die Zeit zurückschaue, denke ich, ja, einige Sachen sind, glaube ich, ganz gut gelaufen und ich würde trotzdem als Leiter jetzt mit dem Wissen von heute und der Erfahrung von heute vielleicht nochmal einige Dinge etwas anders machen. Mhm.
Gut auch, dass du an der Stelle Steffi so erwähnt hast. Das nehme ich immer auch das Interessante. Man sieht gerade im Ältestendienst und wo auch immer, immer nur die Männer. Aber hinter jedem großen Mann, pflege ich ja zu sagen, steht eine große Frau, ne?
Genau,
die machen es überhaupt erst möglich.
Ich glaube, da gibt es auch irgendeinen Schlager von Tom Astor oder so.
Ja, gut, auf den wollte ich jetzt nicht hinaus.
Ja, ja, hat mein Papa
auch erzählt. Wir verlinken euch das Lied.
Nee, aber das ist tatsächlich so. Und wir hatten ganz viele Situationen. Also ich war dann ja im Rahmen der Jugendarbeit auch viel unterwegs mit den Jugendlichen, ne? Wir haben viele Aktionen gemacht, dann Freizeiten auch. Ich erinnere mich an eine Freizeit, die für mich echt persönlich sehr schwer war. Jetzt muss ich mir überlegen, welches Jahr war das? Das war 2016. Genau. Da hatten wir Jugendfreizeit und die ist in den Geburtstag von meinem Sohn Max gefallen. So, und dann hatte der, und das war eine Jugendfreizeit und wir hatten gerade an dem Tag oder in der Jugend auch so eine etwas schwierige Phase in der Jugend. Und das, dann fällt es einem sowieso ein bisschen schwerer, ne, zu gehen, zu dienen. Ne? Und dann bist du dort auf der Jugendfreizeit in Österreich. Und da gab es dann auf der Freizeit auch so kleine, minimale Spannungen, die wir nochmal angesprochen haben. Und dann zu wissen, heute ist Geburtstag, der Sohn ist zu Hause, der packt seine Geschenke aus und du bist nicht da. Das war schon echt herausfordernd. Aber an diesen Stellen hat Steffi immer wieder gesagt, Rudi, ich halte den Rücken frei, geh. Und hat mir die Freiheit gegeben, diese Sachen zu machen. Und das hat mir viel, viel erleichtert tatsächlich. Mhm. Also ich glaube, ich hätte die Zeit als Jugendleiter nicht so befreit und unbeschwert dienen können, wenn Steffi da mehr Ansprüche gestellt hätte, sei zu Hause, sei vor Ort, du musst nach Hause kommen. Das hatte ich tatsächlich ganz, ganz selten, dass die mal gesagt hat, Rudi, das ist jetzt ein bisschen viel, komm bitte nach Hause. Mhm. Hat mir sehr, sehr viel Freiräume ermöglicht, glaube ich, die letztendlich auch der Jugend dann zugute kam.
Heftig.
Krass.
Ja, also jetzt hast du es auch eben erwähnt, ganz kurz mit dem Espelcamp. Ist mir jetzt aufgefallen, das ist ja auch eine Leiterposition, ein Gruppenleiter. Absolut. Ein Campleiter.
Stimmt, insofern ist das Thema schon wieder sehr relevant, daran habe ich gar nicht gedacht. Ja, also so viele werden jetzt Gruppenleiter.
Genau, das ist ja auch ein geistliches Amt. Du sitzt in dieser Hütte oder Zimmer und erzählst diesen Jungs oder Mädels was aus der Bibel und du lehrst sie ja in dem Sinne etwas Neues. Es gibt ja so viele Bereiche. Ich habe eben mal so auf dem Weg hier ein bisschen gebrainstormt. Was sind alles Bereiche, in denen wir leiten? Es ist ja angefangen, wie du sagtest, man leitet sich selber. Man leitet seinen Partner, Kinderstunde, Espelcamp, Jugendteenie, Gemeinde, Hauskreise. Man kommt ja fast gar nicht da raus. Ich merke, ich habe so ziemlich kein Leiteramt, außer jetzt in der Ehe. Ich habe jetzt kein Gemeindeleiteramt, aber es ist wirklich spannend, wie sich das richtig durchzieht. Und auch sehr spannend, dass du das angesprochen hast. Wir gehen von der inneren zur äußeren Ordnung. Das sagt man ja auch, wenn du dein Leben in Ordnung bringen willst, fang an, dein Zimmer aufzuräumen, mach dein Bett und dann geh von innen nach außen, geh immer weiter. Ich wollte jetzt gar nicht auf eine Frage hinaus, ich wollte das nur mal so wiedergeben, zusammenfassen.
Ich glaube auch, fürs Espelcamp ist es zum einen sehr relevant und vielleicht hast du da ja auch noch ein paar Impulse, die du vielleicht den Gruppenleitern mitgeben kannst, weil allein jetzt aus der Jugend, aus unserer Jugend allein sind schon so heftig viele, die Gruppenleitungen machen. Es gibt teilweise auch so junge Camps, E2 sind gefühlt nur so in unserem Alter oder jünger, die Gruppenleiter und Gruppenleiterinnen. Und da ist, glaube ich, wichtig, das ist ein Punkt, der mir jetzt einfällt, du kannst gerne gleich was dazu sagen, Rudi. Ich glaube, da ist es auch einfach wirklich wichtig, authentisch zu sein und Vorbild zu sein. Ne? Das ist ja auch das, was zum Beispiel Petrus den Ältesten sagt in 1. Petrus 5. Und zwar in Vers... Na toll, jetzt finde ich... Ah doch, habe ich gefunden. In Vers 3. Spielt euch nicht als Herren der Gemeinde auf, die Gott euch zugewiesen hat, sondern seid ein Vorbild für die Herde.
Genau.
Was denkst du dazu?
Ja, absolut. Absolut. Das ist ja das, was ich vorhin meinte, wenn es um die Qualifikation eines Ältesten geht, da sind das eher charakterliche Merkmale und nicht irgendwelche Skills, die ein Leiter haben sollte. einfach mal eine Frage an euch. Hat jetzt nichts mit Gospelcamp zu tun, nichts mit Jugend oder Gemeinde zu tun. An welche Lehrer eurer Grundschul- oder weiterführenden Schulzeit erinnert ihr euch noch? Da habt ihr bestimmt so ein paar Namen. Ihr müsst jetzt keine Namen nennen. Mhm. Und warum erinnert ihr euch an diese Lehrer? Weil die euch den Satz des Pythagoras beigebracht haben? Oder weil die besonders...
Das hat mein Leben verändert.
Eine coole Methode beigebracht haben, wie man Vokabeln lernen kann? Eher selten. Es ist meistens der Charakter, die Stimmt. Persönlichkeit eines Leiters. Und wenn ich zurückdenke an meine Zeit als Teilnehmer in einem Camp, das war damals das Teencamp, ich hatte drei Gruppenleiter gehabt, also ich war dreimal Teilnehmer und an zwei kann ich mich noch sehr gut erinnern. Nicht das, was die erzählt haben und nicht die Bibelarbeiten, die gemacht haben, auch wenn die wichtig waren und ihren Platz haben, ich erinnere mich an die Art und Weise, wie sie mit mir umgegangen sind, an den Charakter, an die Art und Weise, wie sie mit den Teilnehmern umgegangen sind, wie sie auf uns zugegangen sind. Einer, an den denke ich ganz besonders zurück, da gab es früher immer so Teilnehmer gegen Mitarbeiter, ne, Spiel und wir haben Baseball gespielt. Wir waren übrigens die erste Teilnehmergruppe, die gegen die Mitarbeiter gewonnen hat. Und er war so uneingeschränkt auf Seite der Teilnehmer, hat uns angefeuert, gepusht, motiviert, auch wenn er nicht selber mitgespielt hat. Ne? Aber er war voll dabei und man hat mir das abgespürt. Und ich weiß gar nicht mehr, was er so viel erzählt hat. Aber die Art und Weise, wie er mit uns umgegangen ist, wie er auf mich gewirkt hat, das hat bleibenden Eindruck hinterlassen. Und das ist vielleicht etwas so an die Gruppenleiter und an die Mitarbeiter im Gospelcamp. Wir leiten viel mehr durch unseren Charakter, durch unsere Persönlichkeit, durch unser Auftreten, als durch das, was wir theoretisch ausarbeiten. Und manchmal wird so ein hoher Erwartungsdruck in die Bibelarbeit hineingelegt, dass ganz viele andere Sachen, die auch wichtig sind, dass die vergessen werden. Und wir leiten in erster Linie, und das ist nicht nur im Gospelcamp, sondern auch in der Gemeinde, auch in einem Unternehmen, durch unseren Charakter, durch unser Vorbild, durch die Werte, die wir leben, nicht durch das, was wir sagen und durch die Strukturen, die wir bauen. Und in erster Linie leiten wir durch unser Vorbild.
Ja, da ist, glaube ich, was sehr viel Wahres, Tiefes drin.
Das erkenne ich. Also ich denke auch immer, die Bibelarbeit steht bevor und ich denke, okay, jetzt musst du liefern. Jetzt ist der Höhepunkt des Tages, an dem du am meisten gefordert wirst. Aber im Endeffekt erinnern sich die Kinder wahrscheinlich daran, wie sehr habe ich mich um sie gekümmert, wie sehr war ich für sie da.
Genau, also wir brauchen beides. Wir dürfen das eine gegen das andere nicht ausspielen. Stell dir vor, wir haben einen super Charakter, aber wir bringen nicht die frohe Botschaft. Dann können wir auch in einen Geflügelzuchtverein gehen. Da gibt es auch Leute, die wahrscheinlich äußerst gute zwischenmenschliche Beziehungen pflegen können und so weiter. Aber unser Auftrag ist, Gottes Wort weiterzugeben. Aber wenn ich die Bibelarbeit bringe und Gottes Liebe und Gnade weitergebe, das Evangelium predige in der Bibelarbeit und mich dann aber nach der Bibelarbeit benehme wie die letzte Sau, Entschuldigung, dann haben meine Worte keinen Wert. So, und wir vermitteln, wir lehren, wir prägen, wir leiten durch beides. Wir leiten durch Lehren, das ist ja auch ein ganz wichtiger Punkt bei uns in der Gemeinde. Wir leiten durch Lehren, Predigen bei uns hat einen ganz hohen Stellenwert und da bin ich sehr, sehr dankbar. Auch in der Jugend ist das so, da bin ich sehr, sehr dankbar für. Und doch müssen wir den Charakter nicht, oder dürfen wir den Charakter nicht ausklammern. Ne? Das muss zusammen ein Ganzes ergeben und darf sich nicht widersprechen.
Das ist, glaube ich, für Leiter furchtbar wichtig. Einerseits klar, dass die Lehre passt, dass man die frohe Botschaft bringt und so weiter und so fort. Dass man jetzt im Beispiel vom Gospelcamp, gibt es natürlich auf jeden Bereich, dass man mit den Teens oder den Kindern die Bibelarbeit macht, aber dass das eigene Leben dazu passt. Ne? Dass man wirklich dieses Vorbild lebt, das ist für Leiter, glaube ich, sehr wichtig. Weil Paulus sagt das doch, glaube ich, ich habe den Vers jetzt nicht parat, zu Timotheus oder so an einer Stelle, dass er darauf achten soll, was er lehrt oder wie er lehrt, dass das mit seinem Leben zusammenpasst. Also das ist jetzt sehr, sehr paraphrasiert. Wäre vielleicht besser, dass ich den Vers hätte. Oder er sagt von sich selber, nicht, dass ich das eine sage und das andere tue. Ne? Also das muss zusammenpassen. Also diese Authentizität, dass man kauft das dem Leiter ab, weil man weiß, er stellt sich da selber als Erster drunter, er lebt das selber. Und das ist so neben der Vorbildfunktion, neben der Lehrepunkte, die wir vielleicht schon so kurz hatten, finde ich das so wichtig, dass ein Leiter authentisch ist. Das macht was mit mir, dass ich mich gerne diesem Leiter unterordne und gerne diesem Leiter folge und ihn respektiere und ihn immer mehr achte. Zum Beispiel, wenn irgendein Familienoberhaupt, ein Opa oder ein Großvater oder ein Ältester oder so, wenn die Fehler machen und das dann nicht, ja, sag ich mal, vertuschen oder okay, war jetzt nichts Großes oder ich untergrabe meine Autorität, wenn ich jetzt mich vor die Gemeinde oder vor wen auch immer stelle, sondern wenn diese großen, wichtigen Leiter einfach sagen, egal ob persönlich oder von mehreren, das war falsch und das war ein Fehler und da bitte ich, vergebt mir. Ich finde, daran erkennt man auch einen guten Leiter, weil er wirklich authentisch ist. Ja. Und ich persönlich habe die Erfahrung gemacht, dass das überhaupt nichts von seinem Image oder wie auch immer kaputt macht, sondern ich dachte mir, Alter, das ist ein krasser Typ. Und nachdem er sich entschuldigt hat, dachte ich mir, das ist ein noch krasserer Typ, als ich eigentlich dachte.
Ja.
Wisst ihr?
Genau, und das macht ja auch die Bibel so authentisch. Also wenn wir uns die Leiter in der Bibel anschauen, ne, dann sind das echt krasse Typen, ne, die echt auch verrückte Sachen gemacht haben. Und doch sind es irgendwie ganz normale Männer wie wir.
Ja.
Und das, was die Bibel so authentisch macht, ist, sie beschreibt die Fehler dieser Männer, den Umgang dieser Fehler und beschönigt nichts. Ne? Sie glorifiziert nicht einen David. Ne? David nach dem Mann Herzen Gottes. Und wenn du das so hörst, dann denkst du, jetzt lese ich nur Geschichten von David, ne? Und die sind alle 1a. Er nicht so. Ne? Dann liest du die Geschichten der Urväter, Abraham, Isaac und Jakob. Und dann denkst du, boah, krass. Und die werden als Glaubensväter beschrieben. Ne? So, und das macht die Bibel so authentisch, dass sie auch die Fehler beschreibt, wo die Männer einfach gestrauchelt sind, wo die Männer gefallen sind, den Umgang damit. Ne? Und das macht es auch dann ein Stück weit für uns nahbarer. Hey, wir können genauso Glaubenshelden werden. Wir können genauso Vorbilder werden für andere. Mhm. Nicht dadurch, dass wir ein perfektes Leben leben. Das leben wir sowieso nicht. Aber die Art und Weise, wie wir mit Rückschlägen, wie wir mit Sünde umgehen in unserem Leben, wie wir mit Fehlern umgehen, wie wir auch mit Versagen anderer umgehen, wie wir auf sie zugehen und so weiter. Ne? Der einzige perfekte Leiter, das ist Jesus. Jesus ist die beste Theologie, Jesus ist der beste Leiter, Jesus ist so das Nonplusultra an dem, wo wir Menschen uns dran orientieren können, ne? In jeglicher Hinsicht.
Ja, in ihm lernen wir ja auch, dass Leiterschaft mit absoluter Liebe zu tun hat.
Ja.
Zu den Menschen, die man leitet.
Ja, und dienen auch wieder, ne?
Ja, und dienen.
Ne? Er wäscht den Jüngern die Füße und sagt, ich habe euch ein Beispiel gegeben, tut es genauso.
Ja.
Und Füße waschen, ey, das ist jetzt nicht, ich mag ja Füße gar nicht, ne? Ich finde auch so manche haben ja so Fußpflege und so, ne, so Berufe, ne? Boah, Leute, das geht gar nicht. Und dann jemanden die Füße waschen. Und damals in dem Kulturkreis und mit der ganzen Situation damals viel Dreck und nicht so eine sauberen Straßen, alles sowas, war das ja nochmal eine ganz andere Hausnummer, ne? Ja, und
absolut.
Jesus wäscht denen die Füße. Und das muss man sich mal so auf der Zunge zergehen lassen, was das bedeutet.
Ja.
Und er sagt, ein Beispiel habe ich euch gegeben, macht es genauso.
Ne? Ja, ja. Das ist, darin gipfelt das Thema Ehen. Das ist, glaube ich, auch ein guter Schlusspunkt, weil wenn wir über geistliche Leiterschaft nachdenken, dann können wir wie bei allem einfach auf Jesus schauen. Und da sehen wir, glaube ich, unglaublich viele Prinzipien von wahrer geistlicher Leiterschaft, wie Jesus sich in wenige Leute investiert, wie er Jüngerschaft lebt, wie er treu ist, wie er selbstlose Hingabe praktiziert, wie man sich ihm unterordnet und ihm folgt, obwohl er das vielleicht nicht unbedingt verlangt, aber er lebt es so vor, weißt du?
Ja.
Er ist ein Vorbild, er lebt dienende Leiterschaft, er vergibt immer wieder, er richtet seine Mitarbeiter und Untergebenen immer wieder auf, er ermutigt sie immer wieder, er hält ihnen nicht ihr Versagen vor. Ja, und könnte man Bücher wahrscheinlich drüber schreiben, was man bei Jesus noch alles sieht über Leiterschaft. Und das finde ich echt Hammer. Und ich glaube, wenn wir bessere Leiter werden wollen, dann sollten wir uns mehr mit Jesus beschäftigen.
Genau, absolut. Und das, was spannend ist, Jesus ist ja nicht nur Mensch gewesen, er war ja auch Gott hier auf der Erde, ne? In Personalunion, auch wenn wir das in unserem menschliches Gehirn nicht so irgendwie einordnen können. Und auch er als Leiter hier auf der Erde unterordnet sich dem Vater und sagt nicht, mein Wille geschehe, sondern dein Wille geschehe.
Stimmt, ne?
Und das macht Leiterschaft aus, zu wissen, ich handle nicht irgendwie völlig unabhängig, frei in einem Raum, den ich selber bestimmen kann, sondern ich bin in der Abhängigkeit zu Gott, zu meinem Vater. Und in dieser Abhängigkeit darf ich Leiterschaft ausüben.
Ja.
Ich bekomme etwas, um weiterzugeben.
Hammer.
Ich denke an diesen Vers, den ich auch gerade nur aus Erinnerung wiedergeben kann, aus den Evangelien, wo es heißt, dass Jesus nicht gekommen ist, um sich dienen zu lassen, bedienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für das viele.
Könnte Markus 10, Lukas 45.
Oder ich hätte gesagt Lukas 19, Vers 10.
Okay, das ist ein Paralleltext, aber Markus 10, Vers 5. Das Markus-Evangelium ist ja eins, wo Jesus als Diener beschrieben wird. Ne? Mhm.
Was hast du gesagt?
Markus 10, 45.
Ich gucke beides einmal nach, nicht, dass
ich
wir
bin mir eigentlich safe zu 100% sicher. Hm.
Ja, das passt schon mal.
Das ist einer meiner Lieblingsverse.
Nice. So. Habe ich ihn getreu wiedergegeben oder willst du ihn nochmal richtig aufsagen?
Nee, der ist schon, also es gibt ja verschiedene Übersetzungen so, aber okay. Das sind so die, die Kernelemente sind drin. Ne? Und Jesus ist gekommen, um zu dienen, nicht um bedient zu werden. Ne? Mhm.
Stimmt's?
Also Rudis stimmt, in Lukas 19, Vers 10, ich habe halt an die Teilhälfte gedacht, was du gesagt hast, sondern er ist gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist und so. Mhm.
Ach so.
Aber das steht irgendwie mit dem Dienen nicht explizit.
Ja, ja. In Markus Lukas 10, 45 ist Dienen und Lösegeld.
Ja, Leute, nehmt die Stelle von Rudi, die trifft's besser. Ja. Mhm. Rudi, und wo wir schon beim Thema Verse sind, du kennst es natürlich, du
bist
hier ein alteingesessener Gast.
Ja.
Hast du noch einen Vers, den du unseren Zuhörern mitgeben könntest?
Ja, auf jeden Fall. Also in Bezug auf Leiterschaft gibt es für mich einen Vers, der wird auch häufig genannt, das ist bei vielen auch ein Lieblingsvers, so wird viel zitiert, aber gerade im Kontext von Leiterschaft finde ich den sehr, sehr spannend. Jetzt müssen wir uns mal ganz kurz die Geschichte einmal nochmal vor Augen führen. Da ist Mose. Mose hat das Volk Israel aus Ägypten geführt. Ne? Einer der größten Leiter, den wir in der Bibel finden, den das Volk Israel wahrscheinlich hatte, und er ist jetzt nicht mehr da. Und jetzt ist Josua da, der quasi der Diener Moses war und immer an der Seite von Mose und ganz viel von ihm gelernt hat. Und jetzt ist Josua da und soll das Volk in das Land Kanaan führen, soll das Land Kanaan einnehmen, ne? So ein junger Typ, und steht da. Und dann gibt ihm Gott einiges weiter. Und ich möchte einmal die Verse lesen. Josua 1, die Verse 8, 9 und dann Vers 10 auch noch. Und es geht mir um den Vers 9, aber ich möchte 8 und 10 nochmal lesen, um den Kontext zu haben. Da heißt es, lass das Buch dieses Gesetzes nicht von deinem Munde weichen, sondern betrachte es Tag und Nacht, damit du hältst und tust in allen Dingen nach dem, was darin geschrieben steht. Dann wird es dir auf deinen Wegen gelingen und du wirst weise handeln. Und jetzt Vers 9, sieh, ich habe dir geboten, getrost und unverzagt zu sein, lass dir nicht grauen und entsetze dich nicht, denn der Herr, dein Gott, ist mit dir überall, wohin du gehst. Und Vers 10, da gebot Josua den Amtleuten des Volkes und sagte. Also hier der Kontext. Ja, Gott sagt, bleibe an mir, halte die Beziehung. Und wir lesen das auch in Mose, wo Mose dann in dem Zelt der Begegnung war. Ne? Der ist dann rausgegangen und Josua blieb dort. Ne? Also Josua hat diese Gemeinschaft mit Gott gesucht und Gott erinnert ihn dran. Halte an dieser Gemeinschaft fest. Ne? Lass das Buch des Gesetzes nicht von deinem Munde weichen. Bleib darin. Und aus dieser Tatsache kann er Mut bekommen. Mut ist übrigens eine der wichtigsten Eigenschaften für mich, wenn es um Leiterschaft geht. Daraus kann er Mut schöpfen, Kraft schöpfen, Wege zu gehen, die andere sich vielleicht nicht trauen. Und was macht Josua dann? Da gebot Josua den Amtleuten. Daraus ergibt sich dann eine aktive Leiterschaft. Er geht und fängt an, seine Rolle als Leiter in dem Volk Israel zu leben. Mhm. Also ganz spannend. Hier nochmal dann der Vers aus Josua 1, Vers 9. Siehe, ich habe dir geboten, getrost und unverzagt zu sein. Lass dir nicht grauen und entsetze dich nicht, denn der Herr, dein Gott, ist mit dir überall, wohin du gehst.
Vielen Dank dir, Rudi. Sehr schöne, starke Verse. Und vielen Dank, dass du unser Gast heute warst.
Sehr gerne, habe ich sehr gern getan.
War sehr schön. Ich glaube, mir bleibt gar nicht mehr so super viel übrig zu sagen. Es freut uns sehr, dass ihr eingeschaltet habt und diese Folge gehört habt. Und wir hoffen sehr, dass ihr dadurch ermutigt seid, gestärkt seid oder vielleicht auch neu auf irgendwas wieder fokussiert werden. Fokussiert geworden, ja. Ne, Deutsch,
wurde
schwierig. Wurde, danke, Tim. dann einmal noch das mit den Links. Wir weisen immer auf zwei Links hin, die unter jeder Folge sind. Wenn ihr jetzt Fragen heute zu der Folge habt, zu Rudi, zum Thema geistliche Leiterschaft, dann ist da ein spezieller Link, auf den könnt ihr gehen und eure Frage einfach anonym stellen. Und der zweite Link ist immer da. Da könnt ihr einfach generelle Themen, Wünsche, Vorschläge, Gastredner vorschlagen. Und seht es uns nach, uns ist aufgefallen, dass das bei den letzten Folgen, also der Folge mit Lydia und der mit Dieter, tatsächlich nicht wahr. Es läuft noch alles hier ein bisschen an nach der Umstellung und neue Ideen und so weiter. Es sollte aber nachträglich gemacht werden. Also irgendwann sollten die demnächst kommen. Falls ihr da dann noch Fragen habt, bei Lydia oder Dieter, geht auf die Links. Und ich hoffe, wenn wir die Folge jetzt mit Rudi rausbringen, dass die da schon sind. Und noch eine Sache. Irgendwie ist das ja bei uns letzter Zeit so ein Ding geworden, dass wir Buchtipps geben, weil das bei Lydia so gut gepasst hat, letztens mit Dieter, Ende der Rastlosigkeit. Mhm. Und wie du schon vorhin sagtest, Rudi, ein Riesenthema, wo viel geschrieben wurde. Ich will euch nur ein Buch weitergeben. Geistliche Leiterschaft von Oswald Sanders. Hast du auch gelesen, Rudi, ne?
Ja.
Kann man empfehlen, sagst du, ne?
Absolut, zu 100%.
Ich finde das Buch auch, stark. Wolltest du noch was dazu sagen? Da will ich dich nicht unterbrechen, sorry.
Ein Satz, ist keine Abendlektüre so im Sinne von, ich setze mich hin und lese und das ist alles schön und nett, da geht es ans Eingemachte. Also wenn man bereit ist, über sein eigenes Leben zu reflektieren und bereit auch für Veränderung ist, dann sollte man das Buch lesen, ansonsten vielleicht eher nicht.
Ja, das trifft es und das Buch ist wirklich in jeder Hinsicht Hammer. Es hat kurze, knackige Kapitel, es geht richtig tief, es ist biblisch fundiert, es geht auch auf sämtliche Aspekte ein von geistlicher Leiterschaft, der Leiter in dem Bereich, der Leiter und seine Zeit, der Charakter des Leiters und so weiter. Also es ist wirklich eine Riesenempfehlung und ist auch wirklich so super einfach geschrieben. Überhaupt nicht kompliziert, es geht direkt ins Herz. Großer Buchtipp auf jeden Fall. Und genau, ich würde sagen, das war's. Gottes Segen euch allen und danke dir, Rudi, nochmal, dass du da warst.
Sehr gerne, danke, dass ich hier sein durfte.
Lass dieses Buch des Gesetzes nicht von deinem Mund weichen, sondern forsche darin Tag und Nacht, damit du darauf achtest, alles zu befolgen, was darin geschrieben steht, denn dann wirst du Gelingen haben auf deinen Wegen und dann wirst du weise handeln. Habe ich dir nicht geboten, dass du stark und mutig sein sollst, sei unerschrocken und sei nicht verzagt, denn der Herr, dein Gott, ist mit dir überall, wo du hingehst.